Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 63.
Generationenwandel.
Die Diskussion um die Veränderung zwischen den Generationen habe ich ja nie so deutlich wahrgenommen wie in den letzten 10, 15 Jahren.
Also für mich bündelt sich das so quasi in den letzten 3 bis 5 Jahren tatsächlich. Da gibt es einen sehr, sehr starken Wandel, finde ich, den ich an mir selber feststelle und auch im Umfeld feststelle.
Stellst du einen Wandel an dir selber und im Umfeld oder in der Diskussion darüber, in den Geschichten, die darüber erzählt werden?
Tatsächlich auch an mir selber, also weil mein Denken sich dadurch auch verändert. Also ich natürlich zu einer Generation gehöre, die jetzt nicht gerade fertig ist mit der Schule, sondern schon ein bisschen älter und mich auch immer eher orientiert habe natürlich an der Elterngeneration und an der Großelterngeneration. Und mein Denken überdenke ich jetzt gerade ganz viel, weil ich eben Feedback auch von vielen Jugendlichen bekomme und mich das tatsächlich zum Nachdenken anregt, einfach über Dinge anders nachzudenken.
Finde ich sehr interessant, weil ich habe in den Gesprächen, die ich mit jüngeren Menschen führe, nicht das Gefühl, dass die Themen wirklich großartig andere sind, sondern dass die Themen jetzt nur formuliert werden und zwar auch selbstbewusst formuliert werden.
Genau, es wird anders damit umgegangen, ne? Also für mich fühlt sich das so an, als wenn es früher diese Themen gar nicht gab, sozusagen. Also wenn ich mir schon so anschaue, wie ich zur Schule gegangen bin und wie ich quasi die Dinge auch einfach so hingenommen habe, wie sie waren. Also ich habe das jetzt nicht in Frage gestellt, dass man jeden Tag in die Schule geht, dass man sich da angepasst verhält, dass man da den Regeln folgt, versucht irgendwie die Noten so gut es geht hinzubekommen, nachmittags lernt. Aber das wird zum Beispiel total in Frage gestellt. Ne? Wofür machen wir das? Ist das sinnvoll? Warum sind manche Sachen sinnvoll? Warum sind manche Sachen nicht sinnvoll? Also ich habe nicht mich damals gefragt, macht das Sinn, jetzt irgendwie in Physik bestimmte Themen zu lernen oder Funktionen rechnen zu können oder sowas? Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, okay, ist Schule und das macht man und irgendwann hat man eine Abschlussnote und dann kann man immer mehr wählen, was man selber möchte sozusagen. Aber jetzt merke ich, dass vieles einfach schon irgendwie sehr viel kritischer hinterfragt wird, sehr viel zeitiger. Also wie du schon sagst, sehr viel selbstbewusster einfach von Jugendlichen formuliert wird, macht eigentlich keinen Sinn für mich. Warum machen wir das?
Das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen Ost und West, je nachdem, wo man aufgewachsen ist, weil die Systeme ja unterschiedlich autoritär gewesen sind. Und die Themen, das hatte ich ja auch schon in anderen Folgen hier und da angemerkt, die ich heute höre, zum Beispiel, wie viele Stunden sollte man arbeiten, wie viel Zeit sollte man mit Arbeit und wie viel Zeit mit Privatem verbringen. Und Themen wie in der Schule, ob etwas Sinn macht oder keinen Sinn macht, die haben wir früher in der Schule auch schon besprochen und auch danach. Also diese Themen sind für mich nicht neu.
Auch in der Art, wie es jetzt besprochen wird?
Auch in der Art. Also sogar die Gewerkschaften haben in den 80ern die ähnlichen Ziele formuliert, die heute formuliert werden.
Also für dich gibt es keinen Generationenwandel? Eigentlich eher, dass es sich quasi immer gleichförmig verhält, die Konflikte und die Dinge, mit denen man sich auseinandersetzt?
Für mich gibt es einen massiven Wandel und zwar in dem Selbstbewusstsein, mit denen diese Veränderungen eingefordert werden. Also in der Zeit, als ich jugendlich war, war das Umfeld noch deutlich autoritärer als heute orientiert. Das heißt, meine Eltern hatten einen ganz anderen Blick auf Autorität. Das hat sich bei mir schon verändert in meinem Jahrgang. Und ich glaube, dass das eine Frage dieses angepassten Verhaltens ist. Mhm. Das heißt, jede Generation hat mehr von dem angepassten Verhalten abgelegt und deshalb ein anderes Selbstverständnis erreicht in der Selbstwirksamkeit, dass man Themen eben auch platzieren darf und dass das in Ordnung ist. Mhm. Und damit ein anderes Selbstbewusstsein. Mhm. Was ja hinzukommt, ist, dass sich auch demografisch wahnsinnig viel verändert. Das heißt, in meiner Generation gab es einen großen Überhang an jungen Menschen, die etwas lernen wollten und nicht genug Ausbildungsplätze. Und damit war die Arbeitskraft übermäßig verfügbar. Und das ist heute nicht mehr so.
Jetzt ist es genau andersrum, ne?
Nicht wirklich in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen ist es so, dass die Menge an hochqualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begrenzt ist.
Genau, und nicht nur an hochqualifizierten. Also tatsächlich für alle möglichen Jobs gibt es einfach zu wenig Menschen, die da sind, diese Jobs auszufüllen. Ne?
Und das macht natürlich was.
Naja.
Gleichzeitig ist heute eine ganz andere Transparenz da, vor allem durch das Internet vorangetrieben, die es damals nicht gab. Das heißt, wir hatten natürlich nicht so viele Informationen wie heute. Es war auch deutlich schwerer, sich umfassend zu informieren, weil es gab dicke Zeitungen, die hat man sich dann gekauft.
Oder man ist in die Bibliothek gegangen, ne, und hat Bücher gelesen zu irgendwelchen Dingen.
Oder auch Zeitungen konnte man natürlich auch dort lesen. So dass es mit deutlich mehr Aufwand verbunden war, sich umfassend zu informieren.
Ich glaube auch, dass es tatsächlich auch einfach ein anderes Verständnis von Selbstbewusstsein ist. Ne? Also, dass Selbstbewusstsein früher irgendwie ganz anders quasi gelebt und definiert war als jetzt, dass es jetzt irgendwie eine andere Form von Selbstbewusstsein gibt, die okay ist, auch schon bei kleinen Kindern. Ne? Also bei kleinen Kindern und bei Jugendlichen dann natürlich sowieso. Also mehr Selbstbewusstsein und auch mehr Selbstbestimmung, glaube ich.
Also wir hatten ja früher einen sehr hohen Anteil an schwarzen Erziehungsmethoden, das heißt Unterdrückung von Kindern, Brechen des Kinderwillens. Und das gibt es ja in unserer Gesellschaft so gut wie gar nicht mehr. Also hier und da werden noch solche Methoden gepflegt. Da gibt es Beispiele, da graut es mir, wenn ich das höre.
Aber das ist dann eigentlich auch immer schon Kindeswohlgefährdung, ne?
Ja, aber auch da wird noch diskutiert. Zum Beispiel, darf ich mein Kind schreien lassen, bis es müde wird und einschläft vor lauter Schreien? Oder gehe ich den Bedürfnissen nach und befriedige die und schaue, dass es meinem kleinen Kind so gut geht, dass es nicht schreien muss? Mhm. Da gibt es zum Beispiel zu meiner Überraschung immer noch unterschiedliche Auffassungen.
Ja, ja, total. Gibt es aber immer mehr im Sinne des Kindeswohls, habe ich das Gefühl. Mhm.
Genau, also es verändert sich auf allen Ebenen und zu meiner Zeit wurde der Kinderwille regelmäßig schlicht gebrochen, niedergeschlagen, alles Mögliche gemacht. Und das passiert heute in unserer Gesellschaft kaum noch. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Menschen besser für sich einstehen lernen, erklären, wo ihre Grenzen sind.
Weil sie die Bedürfnisse auch besser wahrnehmen können. Ne?
Und damit die Selbstwirksamkeit erhöhen und damit das Selbstbewusstsein und damit schlichtweg auch diese Themen bei sich selbst nicht mehr übergehen. Das ist natürlich ein großer Unterschied, wenn ich meine Bedürfnisse wahrnehme und diese auch formulieren kann und diese mit zum Verhandlungsgegenstand werden.
Ja, total. In manchen Bereichen muss man dann nur aufpassen, dass es nicht irgendwie in die andere Richtung schwappt. Ne? Man hat manchmal das Gefühl, dass durch dieses andere Bewusstsein einfach auch so eine Verschiebung sozusagen der Macht teilweise entsteht, sodass zum Beispiel Kinder oder Jugendliche in Schulen teilweise das Gefühl haben, Lehrer sind so eine Art Dienstleister, ne? Also mit denen diskutiert man und im Zweifel beschimpft man sie dann, wenn sie nicht machen, was man will oder sowas. Ne? Also da muss man einfach aufpassen oder auch mit Eltern. Ne? Also es gibt ja auch Eltern, die ganz klar formulieren, ich habe irgendwann Sorge, dass mein Kind einfach gar nichts mehr akzeptiert, ne? Und dann einfach irgendwie Konflikte aufkommen, die ich nicht mehr handeln kann.
Sind Lehrkräfte denn keine Dienstleister und Dienstleisterinnen? Natürlich sind es Dienstleister, aber das heißt ja nicht, dass ich keinen Respekt haben muss. Worum es geht, ist ja Respekt vor anderen Menschen zu haben.
Genau.
Ganz generell.
Ja, genau, vor Erwachsenen, vor älteren Menschen, ne? Also generell auch generell voreinander.
Vor anderen Menschen, völlig egal, ob älter, jünger, Dienstleister oder Vorgesetzte, es ist total egal. Respekt ist überall wichtig.
Genau, und der geht dann manchmal eben auch verloren. Ne?
Der muss halt gelernt werden.
Genau. Und wenn man das Gefühl hat, sozusagen einfach sehr viel Mitbestimmungsrecht zu haben, ist das halt manchmal das, was dabei hinten runterfällt, ne? Dass eben nicht mehr respektvoll miteinander umgegangen wird, weil man davon ausgeht, naja, man kann sowieso sagen, wo es lang geht.
Für mich stellt sich da aber auch eine ganz andere Frage. Wenn ich mir anschaue, wie unsere Gesellschaft mit Schulen umgeht, dann finde ich, ist das maximal respektlos. Wenn ich mir anschaue, was in den letzten 30 Jahren in den Schulen passiert ist, wie diese Infrastruktur abgebaut wurde und in welchem schlechten Zustand dieses ganze System ist, dann finde ich, dass das ein respektloses Verhalten gegenüber den nachkommenden Generationen ist. Und dass dieses respektlose Verhalten jetzt in diesem Fall von der Gesellschaft, vertreten durch die Politik, dann zurückkommt in Form von respektlosem Verhalten der Kinder, ist vielleicht sogar nachvollziehbar, wenn man sich Bedürfnisse anschaut. Das heißt jetzt nicht, dass Kinder immer respektvoll sind, wenn sie in einer Umgebung sind, die den Respekt gegenüber ihrer eigenen Person ausdrücken. Das muss trotzdem gelernt werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, wenn ich mal merke, dass ich unwichtig bin, dass die Menschen sich keine Mühe geben, eine Struktur zu schaffen, die hilfreich ist, dass diese Respektlosigkeit dann eben auch zurückschlägt.
Ja, total. Und das ist ja auch tatsächlich was Menschliches, ne? Dass viele Dinge schnell in ein Extrem umschlagen. Also entweder geht's gar nicht, dass man Bedürfnisse äußern darf, oder man äußert die so, dass man alle anderen übergeht, ne? Also das immer die goldene Mitte zu finden, ist tatsächlich ja wichtig und auch total schwer teilweise, ne? Also viele schaffen dann gar nicht, diese Mitte zu finden, weil sie irgendwie, wenn sie von einer Variante in die nächste umschwappen, gleich im nächsten Extrem drin sind, ne?
Du meinst, dass es keine klare Ausrichtung gibt, wie generell mit Kindern dann in diesen Settings umgegangen wird, ob jetzt autoritär, bedürfnisorientiert, partnerschaftlich, wie auch immer. Genau. Das ist für mich auch Teil der Kritik an dem Schulsystem, dass sich darüber nicht umfassend genug Gedanken gemacht wird. Ich frage mich ganz häufig, was die Kultusministerien überhaupt machen. Also das sind mit vielen Menschen besetzte Ministerien, die aus meiner Sicht einen sehr geringen Output haben. Es kann ja nicht nur darum gehen, Ferienkalender zu organisieren und zu gucken, wie viel Geld muss man noch zur Verfügung stellen, damit man so viel Personal hat, damit es nicht ganz zugemacht werden muss. Ja.
Das ist total schade, ne? Weil eigentlich liegt da eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Also weil die ganzen nachwachsenden Generationen da eine ganze Menge Zeit verbringen und man so viele tolle Sachen machen könnte und so schön motivieren und fokussieren könnte oder auch kreativ quasi gestalten könnte. Und das wird leider nicht gemacht, ne? Das ist wirklich schade.
Aber diese Respektlosigkeit hört ja dann nicht auf. Und das merken die Menschen heute mehr denn je, weil die Transparenz der Informationen da ist. Das heißt, die kommen in ein Arbeitsleben und bekommen in der Regel geringe Löhne und sehen gleichzeitig, dass die Gewinne der Unternehmen steigen und steigen, die Gehälter aber nicht, außer der Top-Gehälter, die steigen noch überproportional stärker zu allem. Und da kommt natürlich eine große Diskrepanz auf, dass die Selbstwirksamkeit in Frage gestellt wird. Das heißt, die Menschen haben eine bessere Erfahrung mit ihrer Selbstwirksamkeit bis dahin, weil sie für sich einstehen lernen. Und auf der anderen Seite stellen sie fest, dass sie komplett übergangen werden.
Und fühlen sich dann verarscht.
Natürlich. Ja. Und da gibt es auch nochmal Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Den Gender Pay Gap, das wird heute alles transparent und die Beteiligten spüren das. Hochqualifizierte Frauen werden schlechter bezahlt als schlechter qualifizierte Männer. Das ist nicht nachvollziehbar, nur weil die Männer vielleicht hier und da lauter sind und mehr einfordern und ein anderes Selbstverständnis auch dazu haben. Da kommt natürlich ein innerer Unfriede auf und man fragt sich nach dem, warum soll ich das denn machen? Das ist ja nachvollziehbar.
Total. Und da kommt nämlich dieser Generationenwandel für mich auch total häufig zum Vorschein, weil genau da dann an diesem Punkt sozusagen, wo man sich eine Ausbildung sucht, einen Studienplatz sucht, sich dann im Zweifel eine Arbeitsstelle sucht, ganz häufig unterschiedliche Vorstellungen der unterschiedlichen Generationen aufeinander prallen. Also sowas wie, die Großeltern sagen dann, ja, du suchst dir den Job, der am besten bezahlt wird für deine Qualifikationen und dann versuchst du innerhalb der nächsten Jahre, so gut es geht, aufzusteigen. Wichtig ist Sicherheit und Bezahlung im Job. Und dann kommen wiederum andere, die sagen, naja, such dir was aus, was Spaß macht, was dir Freude macht, weil sie vielleicht selber merken, oh, ich habe damals vielleicht nicht unbedingt die richtige Wahl getroffen, da verbringe ich sehr viel Zeit. Also müssen meine Kinder irgendwie schauen, dass es auf jeden Fall ganz viel Spaß machen muss, die Arbeit. Und dann kommen die Jugendlichen und sagen, naja, ich weiß jetzt gar nicht, was suche ich mir jetzt eigentlich? Also der eine erzählt so, der andere erzählt so. Ich selber merke nur, ich habe keine Lust, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, plus Fahrwege bin ich dann 50 Stunden die Woche unterwegs. Da habe ich ja gar keine Zeit mehr für Freizeit oder für irgendwelche Freunde, Hobbys. Darauf habe ich schon mal gar keine Lust. Also da ist ganz viel dann auch, dass sie merken, worauf sie keine Lust haben. Aber die Orientierung, was sie dann eigentlich aussuchen könnten oder was sie irgendwie vielleicht gerne machen würden, das ist teilweise dann ganz schwer, weil so unterschiedliche Dinge kommuniziert werden.
Für mich beginnt es ja bereits an dem Punkt, wo gesagt wird, das, was du in Zukunft machst, soll dir Spaß machen. Damit ist diese Wahl so unfassbar stark aufgeladen, dass es gar nicht erfüllbar ist. Wenn ich arbeite, geht es für mich nicht um das Thema Spaß. Spaß ist etwas Exzessives. Ich sehe auch nirgendwo Menschen, die behaupten, ihre Arbeit würde ihnen Spaß machen, dass sie lachend an ihren Schreibtischen sitzen oder lachend an der Werkbank stehen den ganzen Tag.
Genau, und immer, ne? Also kontinuierlich, jeden Tag. Auch ein anderer Spruch, der genauso aufladend ist, ist ja, das machst du dann dein ganzes Leben lang.
Ja, was auch totaler Unsinn ist heutzutage.
Genau.
Das ist halt früher mal so gewesen, dass man sich überlegt hat, welche Ausbildung man machen möchte oder eine bestimmte Ausbildung bekommen hat. Und dann ist man das Leben lang in diesem Beruf unterwegs gewesen. Aber das stimmt heute alles nicht mehr.
Das ist heute die Seltenheit, ne, dass das passiert.
Also was total wichtig ist, ist zu verstehen, dass es nicht um den Spaß geht, sondern das, was ich dort tue, muss ich gerne machen. Und zwar meistenteils. Es gibt nämlich überall auch Dinge, die ich nicht gerne mache, die aber dazugehören, die muss ich einfach machen.
Die gibt es ja immer im Leben, ne? Die gibt es bei jedem auch im ganz normalen Privatleben, im Alltag. Es gibt immer Dinge, die macht man gerne und es gibt immer Dinge, die macht man eben auch überhaupt nicht gern. Und die macht man, weil man sie machen muss.
Genau, das ist eben Teil unseres Lebens und eben auch Teil unseres Berufs. Wir leben in Wellen, die auf und ab gehen und das ist nicht immer alles von Vergnügen geprägt. Das ist nicht immer so, dass ich alles gerne mache, sondern es ist so, dass ich einige Sachen gerne mache, andere mache ich nicht so gerne. Einige Dinge machen mir auch Spaß. Und selbst wenn ich ein Hobby habe, wo ich sage, das macht mir Spaß, macht es mir nicht immer Spaß.
Genau.
Das heißt, ein Verständnis dafür zu haben, dass es nicht darum gehen kann, dass alles Spaß machen muss, ist auch wichtig.
Genau.
Was aber dann dazu kommt, ist, wenn ich jetzt ein entsprechendes Verständnis habe, wir haben hier eine wahrnehmbare Auseinandersetzung zwischen dem arbeitenden Teil der Gesellschaft und dem Kapital. Das Kapital ist nämlich autoritär. Das Kapital ist nicht demokratisch. Das sieht man ja. Ansonsten würden die Gewinne nicht überproportional zu den Löhnen steigen. Wenn das Kapital nicht autoritär wäre, dann würde das überhaupt nicht zugelassen werden. Die Marktteilnehmer würden sich sofort ihren Anteil herausverlangen. Das passiert aber nicht. Jetzt ist es so, dass diskutiert wird, wir wollen eine kürzere Arbeitswoche, vielleicht sogar eine 4-Tage-Woche und so weiter. Es gibt Beispiele, dass es super funktioniert. Wie reagiert das Kapital? Es verlangt mehr Arbeit. So nach dem Motto, ihr könnt froh sein, wenn ihr in Zukunft noch bei den bisherigen Stundenzahlen bleibt. Wir wollen, dass ihr noch mehr arbeitet. Und gleichzeitig verzeichnen die Unternehmen höhere Gewinne.
Genau. Deswegen gibt es auch ganz viele junge Menschen, die sagen, sie wollen das nicht. Ne? Sie wollen keinen Angestelltenjob 24/7 irgendwie sich ausruhen für den Job oder im Job sein. Es gibt immer mehr junge Menschen, die auch einfach sagen so, es gibt ja auch alternative Lebenskonzepte und vielleicht schaue ich mal, was es da so alles gibt. Ne? Aber diese Vorstellung von, ich bin angestellt und ich versuche mich da hochzuarbeiten und bin da mein Leben lang quasi in einer Maschinerie drin, das ist für viele tatsächlich gar nicht mehr so die Vorstellung von dem, wie sie leben möchten.
Damit diese Menschen aber ihre Selbstwirksamkeit nicht noch weiter steigern können, erzählen Teile des autoritären Kapitals diesen Menschen Stories, die sie dann eben glauben sollen. Das heißt, dass die Arbeitszeiten steigen müssen, dass die Traditionen, was auch immer das ist, ganz wichtig sind. Das heißt, so wie früher gelebt wurde, also man hat sich nach der Arbeit ausgeruht, damit man am nächsten Tag voll arbeitsfähig ist. Man hat sich am Wochenende ausgeruht, damit man voll arbeitsfähig ist. Und das Thema Leben drumherum spielte eine rein organisatorische Rolle. Die Kinder mussten organisiert werden. Es sollte den Menschen da entsprechend gut gehen.
Selbst der Urlaub wurde Erholungsurlaub genannt. Ne? Also man soll sich erholen, damit man wieder fit ist für die Arbeit.
Das ist ja heute noch so. Und Das kann man ja auch verstehen aus Arbeitgebersicht.
Aus Arbeitgebersicht kann man das verstehen. Aus Arbeitnehmersicht möchte man vielleicht auch einfach mal ein Abenteuer erleben oder möchte mal einfach irgendwie verrückte Sachen machen. Ne?
Und ist danach erschöpft.
Und aber ist dann auch fertig, genau.
Für das Unternehmen ist natürlich das Maximum an potenzieller Produktivität die einzige Währung, die relevant ist.
Ja, genau.
Je mehr ich produzieren kann, je höher die Qualität ist, die ich produzieren kann, umso besser stehe ich als Unternehmen da.
Das Problem wird irgendwann sein, dass einfach keine Menschen mehr da sind, die diese Stellen haben wollen. Das fängt ja jetzt schon an, dieses Problem, dass große Firmen ja jetzt schon total über Ausbildungsstellen verfügen, die nicht besetzt werden oder auch einfach die ganze Zeit Stellen frei sind, die nicht besetzt werden, selbst im öffentlichen Dienst. Ne? Überall gibt es viele freie Stellen, die keiner mehr haben möchte.
Es wird ja immer behauptet, der Preis im Markt wird durch Angebot und Nachfrage ermittelt. Dann möchte man ja glauben, je weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, umso höher ist der Preis für diese Arbeitskräfte.
Das passiert nur ganz, ganz schleichend, würde ich sagen. Ne?
Das passiert gar nicht.
Ja, ein bisschen werden die Löhne doch schon angehoben, oder?
Ja, aber die Gewinne steigen deutlich stärker.
Ja, ja, klar, genau. Aber also nicht im Verhältnis, aber es ist schon so, dass ein bisschen immer gesteigert wird. Ne? Also gerade bei der aktuellen Teuerungsrate von vielen Dingen, also wenn man sich einfach Lebensmittel anschaut, wenn man da nicht ein bisschen die Löhne anheben würde, könnte sich irgendwann keiner mehr irgendwie sein täglich Brot leisten. Ne?
Ganz genau, es wird so viel nachgezogen, wie unbedingt sein muss.
Genau.
Aber es werden nicht die gestiegenen Gewinne jetzt entsprechend fair zurückgegeben.
Genau.
Das ist ja so, dass das spüren die Arbeitskräfte und dann fragen die sich, warum soll ich denn alles geben?
Genau. Ich gebe mein Leben ja quasi eigentlich dafür, ne, wenn man es mal ganz genau nimmt, dafür, dass ich gerade so leben kann. Das ist auch was ich von vielen Jugendlichen höre. So, ja, warum soll ich denn einen 40-Stunden-Job mir suchen, bei dem ich mir eine kleine Wohnung leisten kann, gerade genug habe, um mir Essen zu kaufen? Für ein Auto reicht es meistens nicht. Ich kann vielleicht, wenn ich Glück habe, einmal im Jahr einen kleinen Urlaub machen. Und dafür soll ich die ganze Woche über von morgens bis abends arbeiten, am Wochenende fertig sein. Was ist das denn für ein Leben? Den Gedanken verstehe ich. Und da gibt es auch gar nicht so richtig viele Argumente dagegen tatsächlich, ne?
Die Verantwortlichen müssen für ihre Bereiche also über neue Lebenskonzepte nachdenken und ganzheitlicher denken, als sie es bisher tun.
Genau.
Also es ist eine Möglichkeit, wie es gerade passiert, dass die Menschen mit Kapital versuchen, sich öffentliche Meinung zu erkaufen und damit mal die potenziellen Arbeitskräfte zu verunsichern, um damit ihre Ziele weiter erreichen zu können. Aber die bessere Umgangsweise wäre ja, wenn ganzheitlicher gedacht wird und Lebenskonzepte integriert werden in die Überlegungen.
Total, genau. Wenn man einfach auch sich ein bisschen mehr dem annähert, was sich die Menschen wünschen. Also auch mehr beteiligt zu werden, mehr Freizeit zu haben und irgendwie auch mehr leben zu dürfen. Ne?
Ja, mehr Fairness.
Genau.
Also so etwas wie Gender Pay Gap dürfte es nicht geben.
Geht gar nicht.
Ja, also Unterschiede in der Bezahlung, die jetzt nicht erfahrungsbasiert sind oder einsatzbasiert, macht überhaupt gar keinen Sinn. Menschen, die dasselbe machen, müssen dieselbe Entlohnung dafür bekommen.
Genau.
Damit fängt es ja schon mal an, dass also auf der Ebene die erste Fairness stattfindet.
Ja.
Das nächste ist dann, das Unternehmen eben berücksichtigen, dass die Gehälter in ähnlicher Weise gesteigert werden müssen, wie die Gewinne sich steigern. Und dass das nicht so einfach mal losgelöst gesehen werden kann.
Genau.
Also was ja passiert ist, auf die Kapitalerträge werden immer weniger Steuern fällig. Das heißt, mit einem deutlich geringeren Steuersatz besteuert als die Einkommen der Arbeitnehmer. Und das ist doch klar, dass das ungerecht ist.
Total.
Ja, das heißt, immer mehr Geld, das Menschen bekommen, die häufig viel Geld haben, bezahlen weniger Steuern als die Menschen, die diese Produktivität erarbeiten. Und das wird höher besteuert. Das ist ja auch eine Ungerechtigkeit von der staatlichen Seite, die respektlos ist.
Total.
Also Arbeit wird respektlos behandelt. Das muss sich dringend ändern.
Genau.
Und es geht gar nicht darum, dass jetzt die Kapitalerträge gleichmäßig höher besteuert werden. Da sollte es meiner Meinung nach auch eine Progression geben.
Ja, und nicht nur, was die Bezahlung angeht. Ne? Also tatsächlich merke ich immer mehr, dass Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen Geld gar nicht so wichtig ist, sondern dass es auch darum geht, wirklich Lebensqualität zu haben. Und das finde ich total schön. Das ist was, was ich mir auch anschaue und auch toll finde, dass es gar nicht darum geht, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Haus, ich muss mir bestimmte Sachen leisten können, sondern bei vielen ist auch da ein Umdenken zu sehen, dass es eher darum geht, ich will wirklich auch Lebensqualität haben. Ich möchte nachmittags mal mich mit Freunden treffen können, auch in der Woche. Und ich möchte Sport machen können. Und ich möchte irgendwie auch einfach Dinge machen, die mir Spaß machen. Und dafür verzichte ich tatsächlich gerne auf ein Auto. Und ich verzichte auch gerne auf irgendwie Luxusartikel. Aber dafür möchte ich gerne Zeit haben.
Wichtig ist ja, das kostet natürlich alles Geld. Dafür muss ich genug Geld verdienen, damit ich das bewerkstelligen kann, was ich mir an Lebensstandard vorstelle. Und was auch wichtig ist, unser Staat hat die letzten 20 Jahre öffentliche Infrastruktur abgebaut. Das heißt, der öffentliche Wohnraum ist geschwunden. Die Menschen finden ja keine bezahlbaren Wohnungen, wo sie ihre Lebenskonzepte umsetzen können. Damit beginnt es ja schon. Mhm. Also, dass die Gehälter mal so knapp sind, liegt ja auch daran, dass der Wohnraum so teuer geworden ist.
Ja, genau.
Und da wurde von staatlicher Seite auch viel zu wenig gemacht. Und diese Respektlosigkeit schlägt sich genauso nieder. Genau. Das heißt, was für eine Perspektive soll ich denn entwickeln, wenn mein Gehalt noch nicht mal reicht, um all diese grundlegenden Dinge zu bezahlen?
Genau, früher wurde gesagt, irgendwie ein Drittel des Gehaltes sollte die Miete nur sein. Das ist bei den wenigsten so, ne? Das ist meistens die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte ist schon für die Miete weg.
Mehr als die Hälfte.
Mhm. Und dann bleibt natürlich nicht mehr viel übrig, ne? Und wenn man dann 40 Stunden die Woche arbeitet und trotzdem nicht sich das leisten kann, was man sich gerne wünscht, das frustriert natürlich auch, ne? Das gibt natürlich auch ein ungutes Gefühl. Und dann macht man natürlich die Sachen schon erst recht nicht mehr gern.
Was wichtig ist, dass die Gehälter in einer Art und Weise steigen, dass es eben fair im Vergleich zu den Gewinnen ist. Und neben diesen Strukturen ist es ja so, dass die Menschen von Generation zu Generation ihr angepasstes Verhalten verändert haben. Das heißt, heute ist es nicht mehr so, dass nur weil die Eltern bestimmte Vorstellungen haben, was die Kinder einmal machen sollen, diese Kinder das auch machen. Das kann passieren, aber heute machen die meisten Kinder das, was sie selber machen wollen. Im besten Falle jedenfalls.
Genau, im besten Falle. Wenn sie sehr motiviert sind und eine klare Vorstellung davon haben, was sie gerne machen wollen, machen sie das. Ich kenne aber auch viele, die bis zum Abi keine richtige Vorstellung davon haben, was sie gerne machen und dann danach erstmal ein Gap Year machen. Im besten Falle machen sie ein FSJ oder dann eben auch gar nichts machen für 1-2 Jahre. Das Problem, was ich darin sehe, ist tatsächlich gar nicht, dass sie sich die Zeit nehmen, um drüber nachzudenken, was sie gerne machen würden, sondern dass diese Zeit gar nicht dafür genutzt wird, sondern dass es dann eher dazu führt, dass sie auf gar nichts mehr Lust haben, weil sie dann in so ein Loch reinrutschen. Also es fehlt die Struktur, es fehlt dann jegliche Orientierung und in diesem Rahmen kann man dann gar nicht feststellen, was mache ich denn, was könnte ich denn machen, was ich gerne mache oder einfach kreative Gedanken sich dazu machen, sondern es ist eher dann so, man fängt mit einem Urlaub an und es hört dann damit auf, dass man irgendwie nur noch auf der Couch sitzt und Serien guckt. Und da sehe ich eine große Gefahr drin, diese Jugendlichen dann da so sich so reinplumpsen zu lassen, weil das manchmal eben darin endet, dass sie gar keine Idee mehr haben, was sie irgendwie überhaupt machen könnten.
Die größte Gefahr in der Struktur nach der Schule liegt ja darin, dass unproduktive Gewohnheiten in das Leben der Menschen kommen. Genau. Das heißt, wenn ich mich so verhalte, wie du es gerade beschrieben hast, und das kommt regelmäßig vor, dass Menschen dann quasi so versacken und die Struktur des Tages sich auflöst und die Menschen quasi unproduktiv sind über einen längeren Zeitraum und damit eben unproduktive Gewohnheiten etablieren in ihrem Leben.
Mhm.
Keine Ziele verfolgen, sondern von Tag zu Tag leben.
Einfach in den Tag hineinleben und schauen,
was so passiert.
Genau.
Und dadurch werden unproduktive Verhaltensweisen zur Gewohnheit. Und das ist aus allen Betrachtungswinkeln von Nachteil, weil die Menschen ja dadurch auch ihre Selbstwirksamkeit verlieren.
Total.
Und da ist es wichtig, dass diese Struktur des Tages auch beibehalten wird. Das heißt, dass die Menschen halt sich Dinge anschauen.
Genau, und auch Ziele verfolgt werden. Ne? Also jedem sei ein Urlaub gegönnt, ne? Also und auch nach dem Abi kann man auch einen längeren Urlaub machen und ja, so. Aber so
ein Gap Year ist toll.
Genau, aber irgendwann muss dann eben auch wieder klar sein, wo möchte ich denn hin oder was möchte ich denn machen oder in welche Richtung möchte ich mich denn entwickeln und was brauche ich dazu. Ne?
Also, Ziele kann ich natürlich nur verfolgen, wenn ich welche habe.
Genau.
Das heißt, ich muss mir Ziele setzen. Und wenn mir das selber nicht gelingt, dann muss das irgendwie unterstützt werden durch das Elternhaus oder durch ein entsprechendes Coaching. Genau. Oder es muss dafür gesorgt werden, dass die Selbstwirksamkeit erhalten bleibt und dass die Person produktive Gewohnheiten auch weiter in ihrem Leben haben.
Genau.
Und nicht nur, weil es keine schulischen Gründe mehr gibt, eine bestimmte Tagesstruktur zu haben, die Tagesstruktur sich auflöst.
Genau, und das ist eben nur möglich, weil es eben diese Generation der Eltern gibt, zu denen ich uns jetzt auch zählen würde, die einfach sagen, klar, gönn dir ein bisschen Auszeit nach der Schule und schau einfach, das war ja anstrengend, und dann schau einfach, auf was du Lust hast. Ne? Und aber die Jugendlichen dann da so alleine zu lassen mit dem schau einfach, auf was du Lust hast.
Ja, das machen die Jugendlichen dann. Die haben Lust, auf der Couch den Dopaminkick zu bekommen durch Spielen, Instagram, genau. Netflix, was auch immer. Also die machen genau das, was sie gesagt bekommen in diesem Fall.
Ja, genau. Aber das Problem ist, dass sie dann halt da nicht mehr rausfinden. Ne? Und dass man entweder überlegen muss, als Elternteil in die Auseinandersetzung zu gehen, auch mit den Jugendlichen, also sie nicht alleine zu lassen. Oder eben dafür zu sorgen, dass die Auseinandersetzung quasi im Außen passiert. Ne? Also wirklich in einem Zielcoaching oder dass man eben auch therapeutisch sich Unterstützung holt. Dass man einfach schaut, dass die Jugendlichen Gesprächspartner dazu haben und das nicht mit sich quasi im Kopf ausmachen müssen und dann damit eigentlich total überfordert sind in den meisten Fällen auch. Ne?
Ja, und bei all diesen gesellschaftlichen Konflikten, die wir vorhin benannt haben, gibt es ja tatsächlich immer Möglichkeiten für jede und jeden, einen eigenen Weg für sich zu finden, der für einen passt, weil es gibt wahnsinnig viel zu tun und man kann sich an vielen Stellen einbringen und man kann sein Leben so gestalten, wie es für einen selbst am besten passt.
Genau.
Und das macht ja Spaß.
Und es gibt immer
mehr.
Das macht
wirklich Spaß.
Total. Und es gibt immer mehr unterschiedliche Varianten und Möglichkeiten. Also die Variation der Dinge, die man im Leben machen kann, habe ich das Gefühl, steigt von Jahr zu Jahr.
Genau. Und damit ist natürlich auch ein großes Spektrum an Lebenszufriedenheit und Lebensglück da, was den Menschen offen steht, wenn das entsprechend angegangen wird.
Genau.
Selbst wenn dazu Schritte gehören, die nicht immer so toll sind und die Überwindung brauchen, sind die Herausforderungen gerade der Teil, der dann zum Lebensglück beiträgt.
Genau. Also man muss dann eben konsequent durch bestimmte Dinge einfach durchgehen, ne?
Ja, Generationenwandel. Wie siehst du das Thema? Wie verhältst du dich? Was sind deine Ziele im Umgang mit all diesen Herausforderungen? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne 5 Sterne da.
Wir freuen uns.
Wenn du denkst, dass diese Folge auch jemand anders, den du kennst, interessiert, dann leite sie doch gerne weiter. Wenn du Fragen und Anmerkungen zu dieser Folge hast, dann gerne in die Kommentare in unseren Social Media Accounts. Oder als Direktnachricht an uns. Wenn du Fragen und Themen für künftige Folgen hast, dann sende uns gerne eine Sprachnachricht als Direktnachricht oder als E-Mail an uns. Wir freuen uns immer, von dir zu hören.
Auf bald.
Auf bald.